Ja, grüßt euch ganz herzlich, mal von hier vorne. Ich habe heute Morgen so gedacht, Mensch, wow, ist ja schon, vor einem Monat war Weihnachten, das neue Jahr ist ja schon richtig im Gange, aber trotzdem kann man noch ein gutes, gesegnetes, tolles neues Jahr wünschen, wünsche ich euch als Gemeinde, euch persönlich. Ja, danke, Dankeschön. Ja, schon, ne? Irre. Dann denkt man schon wieder mittendrin, schon der erste Monat fast wieder rum. Man war da irgendwie erst noch bei der Weihnachtsgans und dann irgendwo bei Neujahr und hat gedacht, wow, was ist so für das neue Jahr dran? Und ja, ich möchte erst einmal einfach einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Ich lese hier mal nach einer neueren Bibelübersetzung, Neues Leben Bibel. Moderneren Bibelübertragung, sagt man ja eigentlich. Johannes Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 1. So, ein paar Verse überschlage ich mal, wenn ihr irgendwie mitverfolgen wollt. Kapitel 11. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er: Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein: Meister, erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und nun willst du dorthin zurückkehren? Jesus erwiderte: Es ist doch 12 Stunden jeden Tag hell. Solange es hell ist, können die Menschen sicher einen Fuß vor den anderen setzen. Sie können sehen, weil sie das Licht dieser Welt haben. Nur in der Nacht laufen sie Gefahr zu stolpern, weil das Licht nicht bei ihnen ist. Und er fuhr fort: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Die Jünger meinten: Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagt er ihnen offen: Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Thomas, auch Zwilling genannt, meinte zu den anderen Jüngern: Wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Damit verließ sie ihn und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr: Der Meister ist hier und will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, weil sie vermuteten, dass sie zu Lazarus Grab wollte, um zu weinen. Als nun Maria an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten: Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten: Seht, wie sehr er ihn geliebt gehabt hat. Einige meinten jedoch: Dieser Mann hat jedoch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Maria, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Jesus erwiderte: Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Geschehens geworden war, glaubten nun an Jesus. Das ist eine Story, ein Ereignis, das wir kennen und gut kennen. Lazarus, die Auferweckung des Lazarus. Ich weiß nicht, wer von uns eine Totenauferstehung miterlebt hat. Letzte Woche erst, Sonntag, hatten wir Waldemar Sadatschuk bei uns in der Gemeinde. Gottesdienst zur Predigt, die meisten kennen ihn, glaube ich, ne? Und der Mann ist ja nun wirklich weltweit gereist. Und der hat mal erzählt, aus einer vertrauenswürdigen Quelle in China, dass es da so war, dass sie mit einer verstorbenen Frau, ich glaube auch schon 1-2 Tage tot, ja, steinkalt natürlich der Körper, dass Männer, Frauen sich um diesen Leichnam umzuringten und mit dieser Frau, mit diesem Leichnam beteten und dann irgendwann merkten, der Leichnam wird tatsächlich wieder warm und es war eine Totenauferstehung. Die Frau war definitiv tot, aus einer vertrauenswürdigen Quelle. Wenn wir daran glauben, dass Gottes Wort wahr ist und heute nach 2000 Jahren noch genauso gilt, warum soll es nicht wirklich auch geschehen, dass eine Totenauferweckung möglich ist? Liest sich alles schon sehr merkwürdig. Dann auch noch ein Leichnam, 4 Tage schon, der Lazarus tot, am Verwesen, am Stinken und Jesus weckt ihn auf. Einer bestimmten Situation kam mir dieses Ereignis, dieser Bericht aus der Bibel und seitdem hat mich das schon sehr stark verfolgt und es ist schon einfach stark, wenn man überlegt, was hier alles so drinsteckt in diesem Text und das möchte ich mit euch mal durchgehen und so die Perlen, so die Aussagen dieses Textes herausnehmen. Aber ich möchte euch einmal so die Frage stellen, was sind die Dinge, was sind die Bereiche, auf die du schon seit langer, langer Zeit wartest? Wenn man so einige Eindrücke hört, prophetisches Wort sagen wir auch dazu, dass Gott durch seinen Geist in die Gemeinde hineinspricht, durch Menschen, wie wir es auch heute Morgen hier gehabt haben, dann ist doch bei vielen oft so der Gedanke, ja, das haben wir doch schon vor 10 Jahren oder so die alten Hasen unter uns, ne? Vor 20, 30 Jahren gehört, dass da jetzt bald eine Erweckung kommen soll. Ja, aber wo kommt sie denn? Wenn wir ehrlich sind, der eine oder andere von uns hat schon gedacht, naja, also weiß ich nicht, ob ich das zu Lebzeiten schon noch so erlebe. Ne? Wie manche Leute ja auch sagen, ist ja eigentlich auch nicht ganz biblisch, aber auch sagen, ja, ich glaube ja, dass ich zu Lebzeiten noch erlebe, dass Jesus wiederkommt. Kann ja eigentlich keiner wissen. Ne? Und so ist das auch mit Erweckung oder anderen Dingen. Okay, das ist so ein globales, großes Thema, Erweckung, aber wie ist das auch so mit persönlichen Dingen? Sachen, für die du seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht betest, auf die du wartest, wie ist das damit? Hast du aufgegeben oder erwartest du immer noch, dass das auch geschehen wird, dass Gott zu seiner Zeit da auch reagieren wird und das erfüllen wird, was er gesagt hat? Genauso auch Dinge, die Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Weißt du überhaupt noch auch die Dinge, die Gott mal in dein Leben hineingesprochen hat? Ich habe es nie vergessen. Wir sind jetzt ja wieder mit der Ekklesiengemeinde, in diesen Räumlichkeiten war früher ja die FCB drin. Und ich war dann abends dort immer im Gottesdienst und einmal, weiß gar nicht warum, ich gehörte ja nicht direkt dort zur Gemeinde, gehörte zu die Lienthaler Gemeinde, so wie eben Udo ja auch damals. Ne? Und dann irgendwie aber hatte ich da wohl Lobpreisleitung und es war kurz bevor ich zur Bibelschule ging. Und es war ein Gastprediger da und der war eigentlich gar nicht eingeplant, irgendwie aus dem fernen Down Under, Australien. Und dann kam er nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagte, du, ich habe da ein Wort für dich. Und das passiert mir eigentlich gar nicht so oft, aber ich habe dir ein Wort und er sagte mir so etwas. Und ich sagte, was du ja gar nicht wissen kannst, du kommst aus dem fernen Australien. Ich bin kurz davor, auf die Bibelschule zu gehen, also an einem bestimmten wichtigen Punkt, Abschnitt in meinem Leben, wo eben ein ganz neuer Abschnitt des Glaubensweges, ja, meines Berufungsweges mit Jesus laufen wird. Und da spricht Gott durch dich so ein Wort hinein. Ich konnte das innerlich absolut unterstreichen, was er da auch sagt, aber es forderte mich auch sehr heraus. Und immer wieder so über die Jahre, das ist ja mittlerweile, wie lange ist das her? 30 Jahre, fast genau, glaube ich. Ja, und da wird man dann immer wieder an bestimmten Abschnitten daran erinnert. Ne? Da kennt ihr das auch, wenn man mal so unterwegs ist und steht am Herd und kocht eine Bolognese oder ist am Joggen oder sitzt im Zug auf dem Weg nach Cuxhaven. Und auf einmal denkst du so, was ist eigentlich mit dem oder dem, was Gott so mal in dein Leben hineingesprochen hat? Bist du da eigentlich dran? Ist dir das überhaupt noch bewusst? Oder hast du da innerlich schon irgendwie aufgegeben und gedacht, also weiß ich nicht, irgendwie habe ich mich verhört oder Herr, hast du jemand anders gemeint oder vielleicht hast du mich auch schon aufgegeben? Ich weiß es nicht. Und in diesem Text, da ist auch so einiges drin, wo man denkt, meine Güte nochmal, ist da eigentlich alles zu spät? Kommt Gott, kommt Jesus wirklich zu spät? Aber das Erste, was fasziniert ist, wir treffen hier auf eine Familie, auf ein Geschwisterpaar, kann man ja nicht sagen, ein paar Geschwister, von denen wir häufiger in der Bibel lesen, die uns immer wieder begegnen. Maria, war es wahrscheinlich sogar Maria Magdalena, es war die Maria, die auch in das Haus kam, wo Jesus einmal war und sie zusammen aßen und auf einmal platzte eine Frau und ist ja eigentlich schon ein Unding da, einfach so unangemeldet in die Gesellschaft rein und zerbricht ein ganz wertvolles Öl, Parfüm, Salböl, das glaube ich noch nicht mal bei Douglas gibt oder so, goss es über die Füße von Jesus und trocknete mit ihren Haaren die Füße und wollte damit einfach zum Ausdruck bringen, dass sie erkannte, wer Jesus war und dass sie ihr Leben Jesus geben wollte. Oder auch Martha, genauso die Schwester und da gehört eben auch der Lazarus dazu, dieses Geschwisterpaar. Menschen, denen Jesus immer irgendwie begegnet ist und diesen Menschen sind Jesus immer irgendwie begegnet und sie haben bestimmte Dinge mit Jesus erlebt und sie spielten eine wichtige Rolle bei Jesus. Und mir ist bewusst geworden, was hier deutlich wird, auch in diesem Bericht, dieser Story um Lazarus, ist, dass Jesus uns ganz persönlich kennt. Er hat uns nicht irgendwie durchnummeriert, also wir sind die Nummer 101 und 102 aus Cuxhaven und da ist der Kurier Nummer 1370 aus Bremen oder so, sondern er kennt uns mit Namen und wir sind ihm ganz persönlich wichtig. Immer wieder begegnen wir hier, wie er mit Maria spricht, wie er auf sie eingeht, wie er mit Martha spricht, wie er sie auf sie eingeht oder als er hört, dass Lazarus verstorben ist, dass er ergriffen ist und weint, obwohl er innerlich ja das Zeugnis hatte und wusste, Gott will sich in dieser Situation verherrlichen. Er wird Lazarus auferwecken. Er wird ja Lazarus in dieser Welt wieder sehen und treffen. Er selbst wird derjenige sein, der ihn wieder in dieses Leben hier zurückrufen wird. Und doch weint er um ihn. Weint er um die Not, um diesen Sterbeprozess, um den Tod, um den Verlust von Lazarus. Wahrscheinlich sieht ihr auch all die anderen Menschen, die betroffen sind, die in diesem Schmerz des Verlustes leben, dass Lazarus nicht mehr da ist. Und er weint, er ist betroffen. Diese einzelnen Persönlichkeiten, diese Schicksale sind ihm nicht egal. Wir sind Jesus nicht egal. Wir sind nicht irgendwie eine Nummer für uns. Jesus ist an uns interessiert. Auch wenn es bei uns auch oft anders läuft und wir denken, meine Güte nochmal, Jesus, irgendwo habe ich dich so in meinem Alltag, in meinen beruflichen Dingen, familiären Dingen oder in meinen Hobbys oder was weiß ich. Ja, oder ich bin sogar in der Gemeinde so in meinem Dienst drin, in meinem Eifer drin und so beschäftigt, dass ich aber irgendwo dich aus den Augen verloren habe, Jesus. Und ich frage mich, wo ist da eigentlich was an Beziehung da? Wo frage ich danach, Jesus, was du zu mir sagen möchtest, wie du an meinem Leben interessiert bist? Und ich muss verstehen, ich bin für Jesus absolut wichtig. Weißt du, als wir da als junge Leute, Jugendliche zum Glauben kamen, mein Kumpel dann fuhr da mit dem Pastor im Auto zurück nach Hause, nahm uns mit und dann fragte mein Kumpel, er wollte es immer ganz genau wissen, sagte, sag mal, Pastor, wie ist das eigentlich? Ja? Wenn ich jetzt bete, dann beten doch 100.000 andere Christen auf der Welt gleichzeitig zu Jesus. Wie geht das eigentlich? Wie müssen wir da so eine Nummer ziehen? Letztes Mal war ich seit langer Zeit mal wieder am Bahnschalter, um eine Fahrkarte zu kaufen und war überrascht, ist ja wie früher, wie beim Schlachter, du musst jetzt auf ein Touchpad drücken und dann musst du eine Nummer ziehen. Und irgendwann bist du dann dran. Ist das so bei Jesus auch? Und er sagte, nein. Das war ja vor 30 Jahren, wo er das sagte, noch gar nicht groß in der Hochzeit des Computerzeitalters. Er sagt, du musst dir Jesus vorstellen, Gott vorstellen, wie ein Computer, der einfach in dem Moment genau für dich da ist. Aber es ist eben sehr viel mehr, dass Jesus uns direkt sieht und Anteile an unserem Leben hat. Auch an unseren Versagen, an unseren Zweifeln, an unseren Fragen sind wir Jesus wichtig. Wir Menschen denken ja oft dann so, durch meine Gedanken oder weil ich da Jesus nicht so treu gewesen bin oder nicht so gehorsam gewesen bin, ist Jesus enttäuscht. Wie wir Menschen halt so sind. Ach, du machst es nicht. Ach, dann rutsch mir doch den Buckel runter und okay. Wenn du mal wieder was willst oder wirklich in Not bist, kannst du dich ja nochmal melden. Aber so denken wir es Gott oft auch, oder? Das wird doch mal ehrlich. Wir denken, okay, was soll ich denn Gott jetzt um etwas bitten? Er ist doch so von mir enttäuscht. Oder ich habe mich doch gar nicht so mit Gott beschäftigt, mit seinem Wort, Gebet, Lobpreis und Anbetung. Und in der Gemeinde habe ich letzte Zeit auch mehr meinen Stuhl gewärmt, als dass ich mich da aktiv engagiert habe und dann auch noch gerade für Jesus mich engagieren wollte. Da war ja nicht viel, ne? So denken wir oft und denken, okay, warum sollte Jesus jetzt an mir interessiert sein und sich um mich kümmern? Und wir müssen verstehen, Jesus ist absolut an meinem Leben interessiert. Und er möchte, dass ich im Glauben wachse. Er möchte, dass die Beziehung zu ihm stärker wird. Er möchte, dass ich ihm nachfolge. Und er möchte, er ist ganz stark daran, dass all das, was er in mein Leben hineingelegt hat und was er in mein Leben hineingesprochen hat, dass es zum Tragen kommt. Das ist das Allererste. Und er kennt mich ganz genau. Er weiß um meine Situation. Manchmal kann mich das ja auch erschrecken, ne? Wenn ich weiß, Jesus, du weißt ja wirklich alles von mir. Du weißt alles, was ich denke, was ich da vor einer Stunde oder gestern um die Zeit getan habe. Ach du meine Güte. Aber da brauchen wir Jesus eben nichts vormachen, sondern können uns ihm öffnen. Und wir dürfen auch, und das wird hier auch sehr schön sichtbar an Maria und an Martha, wie sie mit Jesus sprechen. Sie sagen ganz oft, ganz offen, Jesus, wärst du hier gewesen, wäre Lazarus nicht verstorben. Jesus, warum kommst du zu spät? Und das ist so der nächste Bereich, dass Jesus nie zu spät kommt. Eigentlich ist das ja unglaublich, wenn man das hier mal liest. Man kennt so die Story, ne? Auferweckung des Lazarus, sieht das dann so auf so einem gemalten Bild oder so einem Kupferstich, dass Jesus da vor diesem riesen Grab steht, der fette, dicke Stein ist weggerollt und dann kommt da dieser, wie in dem Film Die Mumie, kommt da dieser vermummte Lazarus raus aus dem Grab. Aber was alles so dazwischen steckt und was in dieser ganzen Story, in den Details drin ist, ist schon sehr erstaunlich. Man schickt zu Jesus und sagt, Jesus, hör mal, deine Buddies, deine guten Freunde da, die haben große Not. Der Lazarus ist schwer krank und er liegt im Sterben. Und du hast auch da letztens erst Kranke geheilt, Todkranke geheilt, vom Sterben bewahrt oder das Mädchen auferweckt vom Tod. Kannst du nicht was machen? Du musst sofort hindüsen. Was hätten wir gemacht? Stephanus, Telefon klingelt, Not, wir wären noch sofort aufgebrochen. Überleg mal, Jesus, heißt es, Jesus blieb noch 2 Tage da. Ein Unding, oder? Unglaublich. Entgegen jeglicher Anordnung oder Anleitung für einen Pastor oder Seelsorger, wart erstmal 2 Tage ab. Unglaublich, unglaublich. Jesus blieb 2 Tage da. Dann rückte er auch irgendwann raus und sagte auch, was genau seine Strategie war, was dahinter stand, was Gott hier wirken wollte. Er sagte zu den Jüngern, Leute, Gott will sich besonders durch diese Situation verherrlichen. Lazarus ist tot. Jesus wusste natürlich, dass Lazarus in der Zwischenzeit verstorben war. Und er sagt, Gott will sich durch diese Situation verherrlichen, der Lazarus, der schläft nur. Was haben die Jünger gedacht? Wir hätten wahrscheinlich eh nicht reagiert. Ach so, er meint, ja, da muss ich erst mal ein bisschen erholen, Tiefschlaf, hat er seine Medikamente bekommen, eine Spritze und irgendwann, dann wacht er wieder auf und alles gut, ist doch gar nicht so dramatisch, wie die das da wieder dargestellt haben und schicken da nach Jesus und er stirbt. Und, ach, der macht doch nur einen Erholungsschlaf und dann ist er wieder bei uns. Und Jesus musste sie erstmal aufrütteln und sagt, nein, er ist wirklich gestorben, er ist richtig gestorben und wir werden diesen toten Lazarus wieder ins Leben holen, ins Diesseits, in diese Welt. Und dann brechen sie auf und es geschieht, dass Jesus tatsächlich diesen Lazarus auferweckt. Aber zuerst entgegnet er dem, was wir genauso gesagt hätten und genauso gedacht hätten, Jesus, du bist zu spät. Es ist zu spät. Die Kuh ist auf dem Eis. Lazarus ist verstorben. Und seien wir mal ehrlich, wie oft denken wir, deswegen meine Frage am Anfang, wie ist das in deinem Leben mit den Dingen, wo du auf Gott wartest, wo du um Dinge gebetet hast, Gott gebeten hast, wo du weißt, Gott hat bestimmte Dinge zu dir gesagt und du bist dir ganz sicher, dass Gott dir das auch gesagt hat, aber glaubst du noch, dass es sich wirklich in deinem Leben erfüllt? Ich glaube, dass wir oft denken, dass Gott zu spät ist. Und ich war eben auch in einer Situation, weiß noch genau, wo es war, in der Küche und dachte so, eigentlich so im Gespräch mit Jesus, Jesus, also wenn ich das hier alles mal jetzt so hinlege und da so gewisse Situationen, da bist du einfach zu spät. Du bist zu spät. Warum hast du da nicht eingegriffen? Ist gar nicht lange her. Und auf einmal kam es wie ein Blitz und das merken wir ja auch, das ist so Reden Gottes. Es ist nicht einfach etwas, was wir aus unserer Erinnerung abrufen, weil wir kennen ja diese Story um Lazarus, sondern es ist wirklich ein Gedanke, den Gott uns eingibt, weil es schlägt ein wie ein Blitz, wie eine Bombe. Auf einmal dachte ich so, es ist wie bei Lazarus. Alle dachten, es ist zu spät, aber Jesus hat es zugelassen, um sich besonders in dieser Situation zu verherrlichen. Und das hat mich echt beruhigt. Und kurz darauf erlebte ich auch, wie Gott da eine Sache so wunderbar gelöst hat. Und ich einfach nur sagen konnte, ja, vergib mir alten Schussel, immer wieder zu zweifeln und zu zweifeln, weil du bist einfach nie zu spät. Und trotzdem gibt es wieder Dinge, die ich denke oder ob ich so überlege, Jesus, wie ist das da eigentlich so? Ich so meine Berufung ansehe, ich so sehe, wie wir so mit der Gemeinde unterwegs sind, da könnte vieles besser laufen, anders laufen, schneller laufen, denken wir doch oft, Jesus kommt zu spät, oder? Aber er kommt nie zu spät. Und jetzt lasst uns mal darum bitten, dass der Heilige Geist uns Situationen aufzeigt aus unserem Leben. Vielleicht sind sie lange, lange her. Vielleicht hat es sogar damit zu tun, mit der Situation, in der du damals Jesus kennengelernt hast und zum Glauben an Jesus Christus kamst. Situationen waren, wo du gedacht hast, wie soll das werden? Ich habe es total vermasselt oder die Umstände sind so, dass hier einfach gar nichts mehr zu machen ist. Ich bin in einer Sackgasse gelandet. Hier ist kein Ausweg mehr, keine Lösung. Und wenn wir eine Ahnung oder einen Glauben an einen Gott dann schon hatten, gesagt, Gott, du bist hier irgendwie zu spät. Warum hast du hier nicht früher eingeschritten? Und dann haben wir auf einmal erlebt, als wir gar nichts mehr machen konnten, als wir ohnmächtig waren, als wir nichts mehr in der Hand hatten, unsere Kraft am Ende war, als Gott auf einmal anfing, die Dinge in die Hand zu nehmen, weil wir ihn darum gebeten haben. Und er fing an, die Dinge zu ordnen und zu heilen und wiederherzustellen. Und wir nur da stehen konnten und staunen konnten und Gott so groß wurde, uns Jesus so nahe, wo wir sagen konnten, wie hast du das denn fantastisch hingekriegt? Erinnert ihr euch an solche Situationen? Wenn du in einer Herausforderung steckst und sagst, Jesus, wie soll das werden? Ich weiß ja nicht weiter. Bist du nicht eigentlich, wenn du hier überhaupt noch helfen kannst, bist du da nicht viel zu spät? Dann bitte den Heiligen Geist, dass er dich an Situationen erinnert, wo du das erlebt hast, wo du genauso gedacht hast, Jesus kommt zu spät, aber er kam eben nicht zu spät. Und es ist ja schon erstaunlich, dass wir noch wie lange auf dem Glaubensweg mit Jesus unterwegs sein können und immer wieder denken, Jesus kommt zu spät und dann eben eines Besseren belehrt werden und erleben, wie Jesus die Dinge ordnet. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist das ja nur ein Beispiel, eine Situation mit Lazarus, wo wir das sehen, dass Jesus diese Situation zugelassen hat, dass Gott, der Vater, diese Situation zugelassen hat, um sich besonders daran zu offenbaren, zu verherrlichen. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen und Situationen. Die Bibel sagt es auch ganz klar vom Neuen Testament, dass wir oft bis an den Rand unserer Kraft genommen werden, dass bis an den Rand unserer Kraft, unseres eigenen Vermögens geht und dann Gott erst anfängt. Er sagt, wenn wir am Ende sind, fängt Gott erst an. Und der andere Punkt in all dem ist, dass Gott es zulässt, dass Jesus oft diese Situation zulässt, um sich in unserem Leben besonders zu offenbaren. Und hier kommt auch ein besonderes Denken hinein. Wieder diese Frage, wenn wir ehrlich sind, du ehrlich bist, gibt es nicht oft die Situation, dass du denkst oder dir wünschst, ja, okay, da war jetzt ein Riesenproblem und es war eine Glaubenskrise und es war ganz schön schwierig, aber ich bin mit Gott da irgendwie durchgekommen, dass wir denken, jetzt aber, jetzt läuft es besser, jetzt läuft es gut, jetzt sind da keine Zweifel mehr da und jetzt mache ich es besser und jetzt geht es vorwärts. Denken wir doch oft, oder? Wir denken, dass solche Krisensituationen, solche Situationen, wo wir denken, es ist sogar irgendwo alles tot, alles verstorben, alles ist gestorben, dass wir denken, das sind so ganz dramatische Situationen in unserem Leben. Ich glaube mittlerweile, und ich habe lange gebraucht, glaube ich, lange gebraucht in meinem Glaubensleben, ich glaube mittlerweile, dass es immer wieder solche Situationen geben wird und auch geben muss, damit wir im Glauben wachsen. Woran merken wir das? Wenn wir immer wieder drinstehen, wir kommen gerade aus einem Erlebnis, aus einer Situation heraus, wo wir mit Hilfe unseres Glaubens, unserer Entscheidung, ich vertraue Jesus, komme, was da wolle, und ich glaube, dass Jesus gut machen wird, nämlich hier rausholen wird, kommen wir wieder in die nächste Situation hinein. Und das Gemeine, das Fiese ist, es kommt so oft um die Ecke, so unvermeidlich, so überraschend, dass wir eben gar nicht damit gerechnet haben. Und es haut uns fast wieder die Füße vom Boden und wir denken, du meine Güte, wie soll das jetzt wieder werden? Und dann erschrecken wir vor uns selber. Warum? Weil wir feststellen, dass wieder diese Zweifel da sind, dass wir wieder denken, Gott kommt zu spät, wie soll Gott hier was machen? Gott kann nichts machen, mein Glaube ist am Nullpunkt. Vor einer Woche war ich noch am Gebet, war ich hier noch in der Lobpreiszeit, es war alles so klein, ich habe gesagt, Herr, ich gehe mit dir durch dick und dünn wie Petrus, Herr, wir kommen mit dir und ich werde mit dir sterben. Und als es ernst wurde, dieser erfahrene Mann, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, klemmte alles ein und sagte und haute ab und hat Jesus verleugnet, so enttäuscht. Und das ist, glaube ich, gerade das, was uns dann richtig fertig macht, was uns aus der Bahn wirft, was uns auch in eine Lähmung hineinbringt, was uns vielleicht auch an den Punkt sogar bringt, dass wir sagen, wie soll ich denn mit diesem tollen Glauben, den ich hier habe, mit all meinen Zweifeln, ja, und meinem Versagen, wie soll ich in der Gemeinde hier etwas machen? Wie soll ich in der Gemeinde weiter meinen Dienst machen, hier im Lobpreis mitmachen oder andere Lehren im Hauskreis, andere ermutigen oder in der Seelsorge, im Gebetsteam oder auf die Straße gehen wohlmöglich und anderen von Jesus erzählen oder andere Dinge in der Gemeinde tun. Und wir lassen unseren Dienst fallen und wir versinken da in so eine Glaubenslähmung hinein, weil wir am allermeisten von uns selbst enttäuscht sind und denken, ich dachte, ich hätte es doch kapiert, ich hätte es gelernt, wie kann ich so wieder zweifeln und wie kann ich meinen Herrn so in Frage stellen. Aber ich glaube, dass es immer wieder und immer wieder passieren wird. Schauen wir uns einmal der Clemens sagte noch Martin, nicht auf die Wand, sondern zur Anlage hin, aber irgendwie geht es doch nicht. Habe ich eingeschaltet? Nein, ich habe ausgeschaltet. Alles klar. So, jetzt müsste es, läuft noch nicht? Was denn, da oben hin? Geht nicht. Warten wir noch. Okay, und zwar, ich kann es aber einfach so vorlesen. Jetzt haben wir es, genau. Hier sind einfach nochmal die Bibelstellen. Das bin ich mit euch so einfach mal durchgegangen. Einfach diese Punkte nochmal. Jesus sieht den Einzelnen. Oh, hängt fest. Jesus kommt nie zu spät. Und das andere Besondere ist eben, Gott zeigt sich in unseren Herausforderungen. Und im 2. Korinther 1, 8-10, Da lesen wir zum Beispiel auch wieder von einer weiteren Situation, die ganz ähnlich ist, wo Paulus einfach mal ausschüttet und aus seinem Herzen berichtet, wie das ist. 2. Korinther 1, 8 bis 10. Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt und der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dieser erfahrene Paulus, der dramatische Dinge mit Jesus erlebt hat, der erlebt hat, wie Jesus ihn berufen hat und wie der Heilige Geist mit ihm war und durch ihn verschiedene Gemeinden aufgebaut hat, viele Menschen zum Glauben geführt hat, er beschreibt, wie sie in einer Situation waren. Und es hört sich so an, es mutet sich so an. Wir wissen das auch aus anderen Berichten hier im Neuen Testament, aus den Briefen, aus Apostelgeschichte, aus dem Weg von Paulus, dass er oft in solchen Situationen war, dass er sagte, wir dachten selbst zum Tode verurteilt zu sein. Es ist alles aus. Es geht um unser Leben. Das geschah aber, sagt er, das geschah, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt und der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Das hört sich ja nun nicht gerade nach einem entspannten, kuscheligen Christsein an, wo man da auf der Couch sitzt und denkt, wie schön entspannt ist es, ein Christ zu sein. Aber es ist doch das, wonach wir uns oft sehnen und denken, meine Güte, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht mehr durch Glaubensherausforderungen gehen oder irgendwann klingelt das Telefon und ich begegne in der Gemeinde jemanden und da ist wieder eine so große Not, ein großes Problem. Oder manchmal sehen wir uns regelrecht ein Trommelfeuer von Angriffen, von Herausforderungen in der Gemeinde, ja, von Krankheitssituationen und anderem ausgesetzt, dass wir denken, Gott, wo bist du? Oder Gott, bist du eben zu spät? Und hier sehen wir, lesen wir, wir sind in guter Gesellschaft. Und ich glaube wirklich, dass hier immer wieder an diese Situation herankommen wird. Es mag ja sein, ich glaube auch, dass irgendwo Aufbruch in der Luft liegt, dass Erweckung kommt, dass wir erleben, dass auch in unseren Breitengraden, hier in Europa, auch hier in Deutschland, es Gemeinden gibt, die fangen an zu wachsen und die fangen an, die Menschen zu erreichen, die Menschen strömen in die Gemeinden. Immer wieder hört man von solchen Berichten und wir spüren das irgendwo auch, ist Aufbruch da. Ihr als Gemeinde spürt das und seht, hier hat Gott einfach viel gemacht und gewirkt und hat unser Gebet erhört und das einfach auch geschenkt, dass Frucht da ist, ja, wo wir uns investiert haben, wo wir gesät haben, gesät haben, jetzt können wir ernten. Aber dass es auch immer wieder Situationen gibt, die uns herausfordern. Und ich glaube, das ist einfach dafür da, dass Gott uns auf einen nächsten Level heben will, dass Gott sich besonders offenbart will, was Jesus hier sagt zu seinen Jüngern, bevor er Lazarus auferweckt. Dies hat Gott zugelassen, damit Gott sich besonders in dieser Situation offenbart und damit ihr an mich glaubt. Damit ihr über den Punkt hinauskommt, dass ihr schöne Lieder für mich singt, dass ihr irgendwie mit mir rechnet, dass ihr sagt, ihr gehört zu mir und ihr seid hier in der Gemeinde oder persönlich mit mir unterwegs, sagt Jesus, ich möchte, dass ihr an mich glaubt, dass ihr an meine Kraft, an meine Möglichkeiten glaubt. Und wie sollt ihr das dann erfahren? Wie sollt ihr denn daran glauben, ja, wenn es nicht unter euch gewirkt wird? Jemand einmal sagte, ich nie vergessen, sogar jemand aus dieser Glaubensbewegung heraus, den man ja immer wieder vorwirft, der wird ja einfach nur gesagt, du musst irgendwie glauben, hat ganz klar gesagt, Glaube kann überhaupt nicht entstehen, Glaube kann überhaupt nicht gewirkt werden, Glaube kann überhaupt nicht in Aktion treten in unserem Leben, wenn wir nicht vorher durch knüppelharte, tiefe Krisen gegangen sind, wo dieser Glaube sich entwickeln konnte und aufbauen konnte. Und das sind alles Dinge, die wir eigentlich theoretisch die meisten von uns so klar, glasklar wissen und oft gehört haben. Aber wenn wir in diesen Situationen sind, wenn die Herausforderungen kommen, wenn jemand oder etwas stirbt in unserer Mitte, in unserem Leben, dann denken wir, Gott ist zu spät. Aber er kommt eben nicht zu spät. Und ich möchte euch herausfordern, ich möchte euch ermutigen. Vielleicht auch ist ja oft einfach auch so ein Punkt zu Beginn eines neuen Jahres, dass man sich so Gedanken macht, ja, was ist denn nun mit meinem Leben? Das letzte Jahr ging wieder so schnell vorbei und vor einem Jahr war ich hier noch und dachte, ja Gott, in diesem Jahr soll vieles anders werden und es ist nicht anders geworden, nur groß anders geworden, oder? Dem einen oder anderen von uns geht es doch so. Und in bestimmten Bereichen denken wir das. Aber ich möchte euch ermutigen, nicht aufzugeben und zu sagen, okay, vielleicht will Gott es in einer Art wirken oder zu einem Zeitpunkt wirken, ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe oder gebetet habe. Und das Gleiche gilt natürlich auch für euch als Gemeinde. Dass das, was Jesus vor 30, 40, 50 Jahren, ich weiß nicht, wie lange diese Gemeinde hier besteht, hineingesprochen hat und gesagt hat, dass er das erfüllen will und erfüllen wird, wenn wir treu sind und wenn wir uns da reinwischen und sagen, Jesus, wir glauben an dich, wir können uns irren, aber du doch nicht. Wir können untreu werden, wir ziehen uns zurück, aber du doch nicht. Und damit rechnen. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen, dass das Lobpreisteam noch einmal kommt und dieses Lied passt ja fantastisch, der The Anchor, ich kenne es jetzt nur auf Englisch, wie heißt es auf Deutsch? Ihr wisst, was gemeint ist, ja? Dass wir dieses Lied noch einmal singen. Das ist einfach ein ganz toller Text. Jesus ist dieser Anker. Das passt ja hier auch in die Gegend hinein, ins Ambiente des Hafens, dass wir unseren Anker auswerfen und dass wir wissen, Jesus ist unser Anker. Lass uns dieses Lied gemeinsam singen und ich möchte dich bitten, dich ermutigen, dass, wenn du angesprochen bist heute Morgen, sagst, Jesus, ja, da gibt es Sachen, die habe ich einfach aufgegeben. Die habe ich fallen gelassen. Ich möchte sie neu aufnehmen im Glauben. Ich möchte neu an diesen Punkt zurückgeführt werden vom Heiligen Geist. Oder möchte um Vergebung bitten, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist zu spät. Du bist zu spät. Ich hab aufgegeben. Du hast das sterben lassen, was du mir zugesagt hast. Du hast es einfach sterben lassen. Du bist hier zu spät. Du sagst, Jesus, vergib mir. Wenn du dich besonders offenbaren willst und wenn du hier handeln willst, dann will ich nicht aufgeben, sondern will neu vertrauen, neu glauben. Das kannst du einfach so Jesus sagen, während wir dieses Lied singen.